Verhandlungen zum Schutz der biologischen Vielfalt in der japanischen Stadt Nagoya kommen nur langsam voran. Seit gut einer Woche beraten Delegationen aus den 193 Vertragsstaaten der Konvention über biologische Vielfalt, wie der rasante Verlust von Pflanzen und Tierarten auf der Erde aufgehalten werden kann. Zwei Themen stehen im Mittelpunkt dieser Konferenz der Vereinten Nationen. Ein 10-Jahres-Plan mit konkreten Zielen zum weltweiten Artenschutz und ein Finanzierungsplan, der solche Umweltschutzmaßnahmen vor allem in Entwicklungsländern ermöglichen soll. Außerdem wird über ein rechtlich bindendes Protokoll debattiert, das den Zugang zu genetischen Ressourcen und eine gerechte Aufteilung der mit ihnen erwirtschafteten Gewinne regeln soll. Dieses Protokoll soll der sogenannten Biopiraterie einen Riegel vorschieben. Für Michael Freien, Mitarbeiter des Evangelischen Entwicklungsdienstes EED, ist der Interessenskonflikt zwischen Industrie und Entwicklungsländern der Grund für die schleppenden Verhandlungen.
Das Protokoll gegen Biopiraterie hat das Problem, dass es schon seit 5 Jahren intensiv verhandelt wird. Inhaltlich gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Im Kern geht es darum, dass die Industrieländer die genetischen Ressourcen, die größtenteils in den Entwicklungsländern beheimatet sind, nach wie vor umsonst nutzen wollen, nach wie vor sich nicht an das Prinzip der vorherigen und informierten Zustimmung halten wollen, respektive in diesem Protokoll die Bedingungen möglichst weich formulieren wollen. Und die Entwicklungsländer haben natürlich die andere Idee. Sie wollen möglichst harte Formulierungen haben und wollen die Industrieländern an der Stelle möglichst wenig Auswege geben. Darum streitet man in dieser Woche und der Streit ist sicherlich noch nicht beendet.
Ein internationales Gesetzeswerk, das die illegale Aneignung von genetischem Material aus Ländern des Südens durch Konzerne aus Industrieländern unterbinden soll, setzt einen Konsens zwischen allen beteiligten Staaten voraus. Michael Freien, der für den EED die Verhandlungen in Nagoya begleitet, benennt einige der Streitpunkte.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Knackpunkten. Die wichtigsten sind sicherlich die Zeitfrage. Ab wann tritt das Protokoll eigentlich in Kraft? Kann es rückwirkend in Kraft treten? Der Jurist, so vor allen Dingen, wenn er aus Europa, Kanada, Australien oder einem anderen Industrieland kommt, sagt natürlich nein, sowas kann nicht sein. Interessanterweise gibt es aber Gegenbeispiele wie geraubte Kunstschätze, wo man sehr wohl rückwärts geltende Abkommen geschlossen hat. Der andere Punkt ist der, wenn das Protokoll, so wie die Industrieländer es wollen, tatsächlich erst gilt ab dem Zeitpunkt, an dem es in Kraft tritt, dann bedeutet das, dass alle Fälle vorheriger Biopiraterie und auch die im Moment zu beobachtende Biopiraterie, dass das alles quasi dadurch genehmigt wird. Es ist legitimiert und letztlich werden die Biopiraten belohnt.
Was aber bedeutet Biopiraterie genau? Wo liegt das Problem? Das Beispiel einer Zahncreme, die in Indien schon immer auf traditionelle Weise hergestellt und jetzt von Colgate patentiert wurde, zeigt, wie sich Konzerne zu Unrecht fremdes Wissen aneignen und gewinnbringend verwerten.
Das ist das Beispiel einer Zahncreme, die im Grunde in Indien aus dort vorhandenen genetischen Ressourcen, Kräutern und so weiter hergestellt wird. Und die hat Colgate jetzt in den USA patentieren lassen, indem sie ein kleines Teilchen hinzugefügt hat. Aber im Kern benutzt man nichts anderes als die Zahnpasta, die man in Indien hatte. Und von daher gibt's den neuen Fall jetzt. Und das Unternehmen, das kennen wir auch alle in Deutschland und darüber hinaus auch, weil das ist Colgate. Und die verkaufen ja schon mal eine ganze Reihe von Tuben. Das heißt, hier haben wir natürlich einen Konflikt, den wir dort sehen, wo auch eine ganze Menge Geld drin sein könnte, beispielsweise für die lokalen Gemeinschaften in Indien, die Träger dieses traditionellen Wissens sind.
Ein Vorschlag im Maßnahmenkatalog, der bis 2020 den Verlust der Artenvielfalt bremsen soll, ist die Einrichtung von Naturschutzgebieten. Hierüber wurde bereits ein Konsens in den Verhandlungen erzielt. Allerdings beklagen insbesondere indigene Organisationen, dass bei der Umsetzung weder ihre Landrechte noch ihre Lebensweise berücksichtigt werden. Auf einer Veranstaltung im Parallelprogramm der Biodiversitätskonferenz legten Nichtregierungsorganisationen ihre Sichtweise dar. EED-Mitarbeiter Stefan Tuschen zeigt das Problem an Beispielen aus Mexiko und Guatemala auf.
Also für den mexikanischen Fall kann man sagen, da sind die Forderungen ganz klar, dass bei der Einrichtung des Schutzgebietes, was zunächst von der Gemeinschaft ja gewollt war, viele Sachen intransparent verlaufen sind und eben man erst im Nachhinein feststellen konnte seitens der Gemeinschaft, dass sie eben ihre traditionellen Nutzungsformen, dass sie das dann nicht mehr durchführen durften. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Auffassungen von dem, was Naturschutz bedeutet. Und die indigenen Gemeinschaften sagen, wir haben die Natur schon immer geschützt. Und das sieht man daran, dass genau die Gebiete, wo wir wohnen, jetzt zu Schutzgebieten erklärt werden, weil da ist die Natur sozusagen noch intakt, da stimmt es noch mit der Biodiversität. In dem Fall von Guatemala ist halt die Schwierigkeit, dass dort die Landrechte der Indigenen überhaupt nicht anerkannt sind, was im Fall Mexiko schon der Fall ist, und deswegen die im Grunde völlig außen vor sind, wenn es um die Einrichtung dieser Schutzgebiete geht. Die werden einfach von Staatsseite eingerichtet und dann kommt es unter Umständen dazu, dass die Menschen eben sogar umgesiedelt werden, weil sie jetzt in einem Schutzgebiet leben, wo man eben nichts mehr anfassen darf.
Es offenbart sich ein Widerspruch zwischen umweltpolitischen Konzepten und dem Schutz indigener Rechte. Müssen diejenigen, die aufgrund ihrer Lebensweise die Umwelt seit jeher bewahren, nun aufgrund einer staatlich oder international verordneten Umweltschutzkampagne ihren Lebensraum verlassen? Michael Frein macht deutlich, dass Umweltschutz nur im Einklang mit der Bevölkerung vor Ort funktionieren kann.
Ja, ich glaube schon, dass es im Konkreten sehr oft Widersprüche gibt, vielleicht nicht im Konzeptionellen. Natürlich wird quasi jegliche Umweltorganisation hingehen und sagen, dass man mit den indigenen Rechten ordentlich umgeht. Aber tatsächlich muss man natürlich sehen, dass die Staaten sich schlicht über alles hinwegsetzen, was sie eigentlich beschlossen haben, und dass in nationalen Kontexten sehr oft eine Politik gemacht wird, die indigene Rechte völlig ignoriert. Das ist das, was wir mit drei Studien herausgefunden haben, wo es Fälle gibt, wo zuerst das Naturschutzgebiet eingerichtet wird, dann wird das gleiche Gebiet geöffnet für Bergbauunternehmen, für Tourismusunternehmen und so weiter und so fort, währenddessen die indigenen Völker dann nicht mehr in diesem Bereich leben dürfen, weil es ja jetzt ein Naturschutzgebiet ist. Das ist eigentlich ziemlich deutlich, dass es diesen Konflikt in der Praxis gibt, und diesen Konflikt muss man lösen und, glaube ich, auch kann man lösen, und vor allen Dingen eben über den Weg, der ja, glaube ich, auch das Ergebnis der Veranstaltung hier war, nämlich, dass der Weg, dieses Problem zu lösen, eben darüber führt, dass man indigenen Völkern die Rechte an ihrem Land auch tatsächlich zugesteht.